Deutsche Welle. Studi-DW.
Mit Sabine Damaschke.
Ich komme aus China. Warum studiere ich in Cottbus? Das ist bekannt im Fach Architektur.
Ich komme aus Kamerun. Ich bin hier in Cottbus, um Elektrotechnik zu studieren.
Aus China und Kamerun ins ostdeutsche Cottbus, das klingt erstmal ungewöhnlich. Ist es aber nicht. Jeder Zehnte der rund 7000 Studierenden der Brandenburgisch-Technischen Universität Cottbus kommt mittlerweile aus dem Ausland. Und das ist durchaus gewollt. Je internationaler, desto besser, heißt es an immer mehr deutschen Unis. Die Spitzenreiter in Sachen Internationalisierung sind jetzt sogar ausgezeichnet worden. Mehr dazu im Schwerpunkt unserer Sendung. Zunächst aber geht es hier um die Internationalität im deutschen Bildungswesen. Obwohl es an deutschen Schulen immer mehr Kinder unterschiedlicher Sprachen und Nationalität gibt, schaffen nur wenige Schüler aus Zuwandererfamilien den Sprung auf die Universität. Dabei werden gerade sie in vielen Berufen dringend gebraucht. Als erstes großes Bundesland hat Nordrhein-Westfalen jetzt nach Berlin ein Gesetz verabschiedet, das ab 2012 mehr Migranten im öffentlichen Dienst beschäftigen soll. Mit gutem Grund, wie das Beispiel der türkischstämmigen Lehrerin Leyla Dilbas zeigt.
Also, wo ich die Frau Dilbas direkt am einen Schultag gesehen habe, dachte ich direkt, die wäre sofort richtig nett. Ich wusste ganz genau, auf diese Schule bin ich zum Glück gekommen.
Sie ist auch sehr hübsch.
Hier gehen die Stunden auch viel schneller vorbei mit der Frau Dilbas, weil die so nett ist. Und dann gibt es auch so Aufgaben, die fast jeder versteht.
Wenn die Schüler der Klasse 5a an der Johannes-Rau-Hauptschule von ihrer Frau Dilbas sprechen, dann bekommen sie strahlende Augen. Seit September ist die zierliche junge Frau ihre Klassenlehrerin. Ganz besonders sind die Schüler von ihrer persönlichen Geschichte beeindruckt.
Ich finde es gut an Frau Dilbas, also dass sie es von der Hauptschule dann auf Gymnasium geschafft hat. Und dann hat die da dieses Abitur da gemacht. Und dann wollte die hier Lehrerin werden. Und das irgendwie schon gut, also dass sie hier Schülerin war und hier jetzt Lehrerin ist.
2002 machte Leyla Dilbas ihren Abschluss an der Johannes-Rau-Schule, als eine der besten im Jahrgang. Von vielen hörte sie damals, sie werde doch mit Sicherheit schnell einen guten Ausbildungsplatz finden. Aber Leyla Dilbas hatte schon andere Pläne.
Also als ich hier meinen Abschluss gemacht habe, wurde uns gesagt, dass wir die Möglichkeit haben, noch aufs Gymnasium zu gehen. Und dann wollte ich unbedingt diese Chance nutzen und habe sie dann auch genutzt. Und ich bin sehr zielstrebig. Und warum soll man sich mit weniger zufrieden geben?
Nach dem Abitur studierte Dilbas in Koblenz Mathematik, Wirtschafts- und Arbeitslehre, Soziologie und Sport auf Lehramt. Schon während des Studiums machte sie ein Praktikum an ihrer alten Schule und kehrte in diesem Schuljahr ganz zurück.
Ich kann mich sowohl in die Situation von den Schülerinnen und Schülern auch hineinversetzen, weil ich weiß, mit was für Problemen sie zu kämpfen haben. Wenn sie dann vor einem Praktikum stehen, Frau Dilbas, wo soll ich denn jetzt hingehen? Oder welche Möglichkeiten habe ich denn nach der 10. Klasse? Und da musste ich mich ja auch damals schon durchboxen.
Leider läuft die Schulkarriere nicht bei allen Hauptschülern so glatt wie bei Leyla Dilbas. Viele brechen die Schule ab und selbst wenn sie den Abschluss an der Hauptschule schaffen, werden Ausbildungsplätze oft an Gymnasiasten mit Abitur vergeben. Leyla Dilbas Geschichte ist da die Ausnahme. Das weiß auch Christina Heidbreder, die Direktorin der Johannes-Rau-Schule. Sie kennt Leyla Dilbas noch als Schülerin.
Hauptschülern werden generell sehr, sehr wenig Chancen eingeräumt. Aber dass es die Chance gibt, sich durchzuboxen und dass es auch an einem selber liegt, das kommt eigentlich durch dieses Beispiel ganz besonders gut raus.
Auf der Johannes-Rau-Schule haben 80% der Schüler einen Migrationshintergrund. Und gerade Kinder aus Migrantenfamilien sehen in Dilbas, die selbst türkische Eltern hat, ein Vorbild. Könnte das, was an der Hauptschule in Bonn im Kleinen klappt, auch in ganz Deutschland funktionieren? Der nordrhein-westfälische Integrationsminister Guntram Schneider ist davon überzeugt. Er will den Migrantenanteil im öffentlichen Dienst, zum Beispiel von Beamten, Lehrern und Polizisten, erhöhen. Bisher sind in NRW nur 2% der Mitarbeiter im öffentlichen Dienst Migranten. Bis 2015 sollen es doppelt so viele sein. So steht es im NRW-Integrationsgesetz, das 2012 in Kraft treten soll. Auch Leyla Dilbas weiß aus eigener Erfahrung, dass gerade in Berufen wie in der Stadtverwaltung oder an Schulen ein hoher Migrantenanteil sinnvoll ist.
Also es macht schon Sinn, wenn viele Menschen mit Migrationshintergrund auch im öffentlichen Dienst arbeiten, natürlich, damit eben dieser Informationsaustausch da ist und man erreicht vielleicht, wenn man mit zwei Kulturen aufgewachsen ist, auch die andere Kulturen. Man sagt ja mal, es gibt eine Parallelgesellschaft und man möchte nicht miteinander leben, aber jemand mit einem Migrationshintergrund versteht beide Parteien, so würde ich das jetzt mal sagen.
Das Integrationsgesetz sieht zum Beispiel anonymisierte Bewerbungen vor. Dabei werden Geschlecht, Wohnort und Herkunft in den Bewerbungsbögen verborgen, um Benachteiligungen zu vermeiden. Leila Dilbers und Christina Heidbreder sind sich einig, anonyme Bewerbungen könnten sinnvoll sein, doch erst einmal sei es wichtig, die Motivation der einzelnen Schüler zu stärken, damit sie später auch die entsprechenden Bewerbungen schreiben. Die Schüler der 5a hat Leila Dilbers da schon auf ihrer Seite.
Frau Dilbers hat immer gesagt, man kann alles schaffen.
Und glaubst du das?
Ja.
Früher Hauptschülerin, heute Lehrerin. Heike Mohr hat die türkischstämmige Pädagogin Leila Dilbers vorgestellt. Nicht nur Nordrhein-Westfalen bemüht sich um eine bessere Integration der Migranten auf den deutschen Arbeitsmarkt. Ein deutschlandweites Gesetz soll ab März 2012 dafür sorgen, dass die Berufsabschlüsse von Zuwanderern, die sie in ihrer Heimat gemacht haben, innerhalb von 3 Monaten anerkannt werden. Wir hatten ja in der letzten Sendung berichtet, dass einige Bundesländer dem Gesetz nicht zustimmen wollten. Sie meinten, Migranten müssten auch ein Recht auf Beratung und Nachqualifizierung bekommen, wenn ihre Berufsabschlüsse in Deutschland keine Gültigkeit haben. Diesen Rechtsanspruch gibt es nun nicht. Doch zumindest können rund 300.000 Migranten nun endlich auf eine schnelle Überprüfung ihrer Abschlüsse hoffen.
Cum laude.
Asta.
BAföG. Esti.
Mensa.
Campus.
Das Hochschul-ABC.
Heute mit P wie Primimäuschen. Dieses Wort gehört sicher nicht zu den Begriffen, die im Hochschulalltag oft gebraucht werden. Aber vor allem Frauen sollten die Bezeichnung kennen, damit sie nicht zur leichten Beute werden. Das jedenfalls meint Marlies Schaum.
Es war einmal, vor gar nicht allzu langer Zeit, an einer deutschen Universität.
Auf geht's zur Primimäuschenjagd. Jedes Jahr wieder, meistens im Herbst, ist das Lieblingsvergnügen vieler männlicher Studenten. Die Primimäuschen sind begehrt. Ihnen geht ein unnachahmlicher Ruf voraus. Sie sollen fraulich, sanft, naiv und hübsch sein und leichte Beute für alle Draufgängerstudenten. Gejagt wird am liebsten auf Partys für die Studienanfänger. Da stehen die Primimäuschen meistens in kleinen Gruppen orientierungslos zusammen und kichern, gerne und oft, während sie sich die blonden Haare aus dem Gesicht streichen. Ein fleischgewordener Studententraum. Primimäuschen sind gut für ein schnelles Abenteuer, doch das Ganze endet meistens mit gebrochenem Herzen. Wenn es wieder Herbst wird, kommen neue Primimäuschen und das alte wird abgeschoben. Denn nach einem Jahr hat es gelernt, dass Draufgängerstudenten es nicht nur gut mit ihm meinen und es wird selbstbewusst.
Was? Du betrügst mich? Du Schwein!
So, und damit dieses Klischee, was wir da gerade geschildert haben, nicht mehr die Runde macht, nutzen wir jetzt hier die Zeit, um mal die Wahrheit über alle Primimäuschen Deutschlands zu sagen. Erstens, Primimäuschen ist kein Eigenname, sondern eine abwertende Verniedlichung für alle Studentinnen, die Primarstufe, also Grundschullehramt, studieren.
Aha!
Zweitens, Grundschullehrerinnen müssen nicht fraulich, naiv, sanft und mütterlich sein, sondern durchsetzungsstark und forsch, unternehmungslustig und beinhart. Bei den Kindern, die heute heranwachsen?
Ach so.
Drittens, Frauen, die Primarstufe studieren, sind zwar auf den ersten Blick unendlich geduldig und ertragen vieles, wie gesagt bei den Kindern, aber wenn es hart auf hart kommt, setzen sie sich durch.
Okay.
Und sie geben nicht auf, sonst gäbe es bei all den Klischees, die über sie existieren, bald gar keine Primarstufenstudentinnen mehr. Bleibt nur die Frage, wie sind eigentlich die Männer so, die Primarstufe studieren? Und von wem werden sie gejagt?
Die Universität als Jagdgebiet. Ganz so wild erscheinen die deutschen Hochschulen den meisten Studierenden wohl nicht. Aber Dass so mancher den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, ist durchaus möglich. Vor allem ausländische Studierende tun sich mit all den Studien- und Prüfungsbestimmungen schwer. Und dann kommt noch die komplizierte deutsche Sprache hinzu. Doch das Studium in Deutschland muss nicht schwierig sein. Das zeigen eine Reihe von Universitäten, die sich besonders um ausländische Studenten bemühen. Wie das in der Praxis aussieht, darum geht es in unserem
StudiDW Schwerpunkt.
Es ist kein Geheimnis, dass die deutschen Hochschulen im internationalen Wettbewerb um die klügsten Köpfe mithalten wollen. Deshalb suchen sie sich Partneruniversitäten, fördern den Studentenaustausch und versuchen, mehr ausländische Studierende auf ihren Campus zu locken. Dieses Engagement haben der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft und der Deutsche Akademische Austauschdienst jetzt mit dem Wettbewerb Internationale Hochschule 2011 gewürdigt. Den ersten Platz belegte die Bauhaus-Universität Weimar. Unter die ersten fünf schafft es auch die Brandenburgische Technische Universität Cottbus, kurz BTU genannt. Silke Bartlik hat sie für uns besucht.
Internationalisierung ist für die BTU so wichtig, weil es eines ihrer Charakteristika ist. Wir waren Vorreiter bei der Gründung von internationalen Studiengängen in Deutschland. Und das ist etwas, was wir aufgebaut haben. Wir haben mittlerweile 8 englischsprachige Studiengänge und insgesamt studiert ca. ein Drittel unserer internationalen Studierenden in diesen Studiengängen.
Sagt Nina Wohlfall, die Leiterin des Akademischen Auslandsamtes an der BTU Cottbus. Bei Bedarf und Interesse können die jungen Menschen aus aller Welt vor Beginn ihres eigentlichen Studiums an einem zweisemestrigen Intensivkurs Deutsch teilnehmen. In dem lernen sie übrigens weit mehr als nur die Sprache, erläutert Jochen Schottner, der für die Programme verantwortlich ist.
Wir haben auch das Ziel, dass wir sie auf die Studienkultur vorbereiten. Also das Offene in Gruppen, in Projekten zusammenarbeiten, Erarbeiten von Wissen in Streitgesprächen. Also dass der Lehrer der Assistent ist, der unterstützt und sie das Wissen entdecken lässt.
Was insbesondere für die an Frontalunterricht gewöhnten jungen Menschen aus Asien manchmal eine rechte Herausforderung ist. Beim Einleben in Cottbus helfen ihnen übrigens auch ältere Semester und Cottbuser Bürger. Jeder lernt hier irgendwie von jedem, wird weltläufig und das setzt sich dann auch im eigentlichen Studium fort. Dank der Internationalität der Lehre, weltweiter Forschungskooperationen und eines Leitbildes des BTU-Präsident Walter Christoph Zimmerli so skizziert.
Unsere Philosophie ist ja zusammengefasst in der Formel vom Reallabor. Und das Reallabor heißt, dass wir hier in der speziellen Situation, in der wir sind, Lösungen für regional aufgefundene Probleme finden, die international übertragbar und anwendbar sind.
Das beginnt mit der Forschung zur Rekultivierung von Tagebaulandschaften, von denen Cottbus umgeben ist. Es geht weiter mit dem Schwerpunktthema Stadtsanierung und Umbau von Plattenbauten und endet noch längst nicht mit der Auseinandersetzung mit den großen Herausforderungen Abfallverminderung, Klimawandel, Energiewirtschaft und Kreislaufwirtschaft. Für die Studierenden heißt das regelmäßiges Projektstudium. Rausgehen also, integrierte Auslandssemester und die Möglichkeit, jede Menge Wissen in Schwellenländer zu transportieren.
Wir möchten dahin, dass Internationalität als selbstverständlicher Bestandteil in Studium und Lehre integriert ist.
Und zwar in allen Studiengängen, sagt Friederike Schulz, Leiterin des Referats Lehre. Womit die BTU künftig noch weniger als heute auf Studierende aus dem bevölkerungsarmen Bundesland Brandenburg angewiesen sein wird und sich die kleine Stadt Cottbus weiter internationalisieren wird.
Ein breites Angebot an Deutschkursen, viele Lehrveranstaltungen in englischer Sprache und eine individuelle Betreuung fürs Leben auf dem Campus. All das zeichnet die Internationale Hochschule 2011 aus. Rund 50.000 Euro durfte der Sieger des Wettbewerbs, die Bauhaus-Universität Weimar, am 7. November mit nach Hause nehmen. Bei mir im Studio ist jetzt Christiane Schmecken vom Deutschen Akademischen Austauschdienst, die den Wettbewerb betreut hat. Frau Schmecken, was ist für die Hochschulen wichtiger, das Geld oder die Auszeichnung?
Tja, also ich glaube, beides ist nicht ganz unwichtig. Das Geld ist, wenn Sie sich heute mal so in der Wettbewerbslandschaft unter den Hochschulen umschauen, kein sehr, sehr hoher Betrag, aber Es ist andererseits ein frei verfügbarer Betrag, den man dann auch wieder für sinnvolle Dinge einsetzen kann. Von daher ist das Geld nicht unwichtig, aber ich glaube, dass die Sichtbarkeit, die man dadurch erlangt, dass man von Stifterverband und DAD gemeinsam als die internationale Hochschule des Jahres ausgezeichnet wird, ist doch noch etwas wichtiger.
5 Hochschulen sind ja bei dem Wettbewerb in die engere Wahl gekommen, darunter auch die Brandenburgische Technische Universität Cottbus, die wir gerade im Beitrag vorgestellt haben. Gewonnen hat aber die Bauhaus-Universität Weimar. Warum?
Man muss sagen, dass die 5 Hochschulen, die ins Finale gekommen sind, uns alle sehr gut gefallen haben. Jede dieser Hochschulen hatte ein ganz eigenes Konzept, ganz eigene Stärken. Und letzten Endes mussten wir ja nun eine auswählen. Was uns an der Bauhaus-Universität sehr, sehr gut gefallen hat und was vielleicht bei keinem der anderen so ausgeprägt war, war, dass dieses Sonderthema, was wir in diesem Jahr gesetzt haben, nämlich die internationale Dimension in der Lehre, im Fall von Weimar besonders gut verankert war. Das heißt, man konnte sehr gut sehen, wie die internationale Strategie, die von der Leitung erstellt wurde, in die Fakultäten hineingetragen wird, wie sie von ganz vielen Akteuren an der Hochschule mitgetragen wird. Zum Beispiel die Bewerbung hat nicht nur eine Person oder ein paar Personen verfasst, sondern 70 Personen der Hochschule, darunter auch Studierende, waren an der Bewerbung beteiligt. Da ist also ein ganz breiter Prozess. Und entsprechend ist dieser internationale Spirit in der Lehre und bei den Studierenden sehr gut verankert.
Der Wettbewerb, den haben Sie ja nun zum 2. Mal ausgelobt. Diesmal, Sie sagten es gerade, stand er unter dem Motto die internationale Dimension in der Lehre. Warum haben Sie diesmal die Lehre in den Fokus genommen?
Wir bemühen uns bei jeder Runde, ein Thema zu wählen, was gerade besonders aktuell ist. Und das Thema Lehre ist ja im Moment politisch ein sehr wichtiges Thema. Es hat da mehrere Wettbewerbe gegeben. Und im Zuge der Studierendenproteste haben einfach inzwischen alle erkannt, dass auch die Bologna-Reform nur gelingen kann, wenn wir im Bereich der Lehre besser werden, wenn die Bedürfnisse der Studierenden besser berücksichtigt werden. Und da haben wir gedacht, das ist jetzt ein guter Moment, um diese beiden parallel laufenden Prozesse, also die Bemühungen um die Qualität der Lehre und den weiteren Ausbau der Internationalisierung mal zusammenzudenken und in einem Preisverfahren zusammenzubringen.
Ist es für Sie eigentlich ein Zufall, dass eine ostdeutsche Universität diesen Preis gewonnen hat? Oder zeichnet sich das also auch ab, wenn wir auf Internationalität gucken, dass da die ostdeutschen Universitäten sich besonders anstrengen?
Ein Zufall ist es nicht. Es ist vielleicht etwas, was uns auch gefreut hat. Wir alle wissen, dass die ostdeutschen Hochschulen teilweise mit besonderen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Sie hatten diese starke Abwanderung ihrer deutschen Studierenden. Sie haben nicht unbedingt bei ausländischen Studierenden so einen guten Stand aufgrund dieser ganzen Thematik Ausländerfeindlichkeit etc. Insgesamt stellen wir fest, dass gerade im Moment ostdeutsche Hochschulen einen sehr klaren und entschiedenen Internationalisierungskurs fahren, weil sie vielleicht auch weniger von den aktuellen doppelten Abiturjahrgängen betroffen sind. Die blicken da einfach schon weiter und sind sich sehr bewusst, dass sie international sein müssen, um auf Dauer im nationalen Wettbewerb zu bestehen.
Das Thema Internationalität ist ja zurzeit in aller Munde. Jede Uni redet eigentlich davon, dass sie international ausgerichtet ist, wirbt damit auch. Wofür brauchen wir dann eigentlich noch einen solchen Wettbewerb, wenn doch alle ziemlich international schon sind?
Ja, es stimmt, dass alle ziemlich international sind, aber bisher und in der Vergangenheit, vielleicht so die letzten 20 Jahre, war Internationalität eher etwas, was ganz bottom-up stattgefunden hat, also sehr vereinzelte Aktivitäten von engagierten Hochschullehrern. Und im Moment sind wir gerade in einer Phase, wo fast alle Hochschulen verstanden haben, dass sie mit solchen Ad-hoc-Aktivitäten vielleicht nicht mehr weiterkommen und wo sich Hochschulen sehr bemühen, eine klare Internationalisierungsstrategie zu entwickeln. Das heißt, wir sind in so einem Prozess, wo Internationalisierung sehr viel strategischer wird, sehr viel durchdachter. Und da wollen wir mit diesem Preis immer mal wieder einen Anreiz setzen, einen bestimmten Aspekt sichtbar zu machen und auch als Beispiel guter Praxis rauszustellen.
Christiane Schmeken war das, vom Deutschen Akademischen Austauschdienst, kurz DAAD genannt. Danke für das Gespräch. Weitere Infos zum Thema internationale Hochschule gibt's bei uns im Netz unter www.dw-world.de/studi-dw. Während die einen Universitäten um ausländische Studenten werben, holen die anderen deutsche Nachwuchswissenschaftler aus dem Ausland zurück. Das ist gar nicht so einfach, denn an vielen international renommierten Hochschulen sind die Arbeitsbedingungen deutlich besser als in Deutschland. Deshalb lockt das Bundesland Nordrhein-Westfalen nun begabte Nachwuchsforscher mit über 1 Million Euro an eine Universität ihrer Wahl in NRW. In einer kleinen Reihe stellen wir 3 Wissenschaftler vor, die an dem sogenannten Rückkehrerprogramm teilnehmen. Den Anfang macht der Chemiker Martin Prechtl von der Universität Köln.
Wir bereiten jetzt ein Kältebad vor aus Trockeneis und Isopropanol. Also synthetische Chemie ist wie Lego-Technik, nur kleiner. Man baut Sachen zusammen.
Martin Prechtl hat in Wuppertal, Mülheim und Sao Paulo studiert, in Aachen promoviert und ist dann mit einem Stipendium der Alexander-von-Humboldt-Stiftung in der Tasche an die südbrasilianische Universität in Porto Alegre gegangen. Seit 2010 forscht er mit Hilfe des Rückkehrerprogramms wieder in Deutschland.
Wie läuft die Synthese?
Gut läuft die Synthese.
Voraussetzung für seine Bewerbung war eine mindestens 2-jährige Forschungsarbeit im Ausland. Dann wurde Martin Prechtl von einem Auswahlsymposium auf Herz und Nieren geprüft.
Wenn man die Zusage für die Projektunterstützung bekommen hat, ist man in dieser schönen Situation, dass eigentlich die Universitäten einen anschreiben und fragen, ob sie nicht an der Universität arbeiten wollen. Das ist natürlich für die Universität ein Prestige und auch sicherlich finanziell interessant, wenn jemand mit eigenen Drittmitteln kommt und sagt so, ja, der bringt einen Batzen Geld mit. Und da sagt natürlich jeder Kanzler und Hochschuldirektor, ach gerne, den müssen wir nicht bezahlen.
Martin Prechtl bekommt 1,2 Millionen Euro vom Land Nordrhein-Westfalen. Damit kann er seine Forschung über einen Zeitraum von 5 Jahren durchführen. Das klingt erstmal nach einer Menge Geld.
Daraus werden die Sachmittel bezahlt und alle Personalmittel, also eigene Stelle und auch dann die Doktorandengeräte und Chemikalien zahlt man daraus auch. Das ist in kostenintensiven Forschungsfeldern wie Chemie dann doch gar nicht mehr so viel. Das sind dann noch nicht mal 30 Euro am Tag irgendwo so runtergerechnet.
Gleich mehrere Universitäten buhlten um den Spitzenforscher. Dass Martin Prechtls Wahl auf die Universität zu Köln fiel, hat mehrere Gründe. Zum einen fand auch seine Frau einen passenden Job in der Rheinmetropole. Zum anderen köderte man den Wissenschaftler mit einem verlockenden Umfeld.
Das Labor wurde renoviert, das Büro auch. Das ist nicht immer selbstverständlich. Und dann haben die Professoren mir auch insofern geholfen, dass ich schnell Mitarbeiter bekomme, die auch gut qualifiziert sind und jetzt nicht irgendwelche Studenten, die die anderen Professoren nicht haben wollten.
Sanjay Mathur, Prechtls Fachbereichsleiter im Department Chemie, freut sich über den Zuwachs. Er hatte den jungen Chemiker im Auswahlsymposium kennengelernt und war von seinen Ausführungen zu umweltfreundlichen Wasserstoffspeichersystemen begeistert.
Wir haben jetzt natürlich in Form von Herrn Prechtl ein sehr ausgewiesener Wissenschaftler, der im Ausland schon bekannt war, gewinnen können. Er bringt nicht nur sehr viel Mittel, er bringt auch natürlich alle seine Kontakte aus dem Ausland mit. Und das ist wichtig für die Sichtbarkeit des Standortes. Und durch die Einbindung von Herrn Prechtl kommen neue Ideen, neue Projekte. Wir etablieren hier ein neues Forschungsprojekt quasi auf Nullkosten.
An der Universität von Porto Alegre hatte er sich beworben, weil dort die Koryphäe schlechthin in Prechtls Interessengebiet arbeitete und er sich aus seiner Zusammenarbeit viel erhoffte.
Rückblickend muss ich sagen, ja doch, musste sich jetzt Porto Alegre vor Köln oder anderen Unis nicht verstecken. Da konnten die auf jeden Fall mitziehen.
Dem guten Essen in Brasilien trauert Prechtl nach. Dafür kann er jetzt in Köln unbesorgt einen Mondscheinspaziergang machen. Im vom Kriminalität gebeutelten Brasilien nahezu undenkbar. Ob Martin Prechtl allerdings auf Dauer in Deutschland Wurzeln schlagen wird, weiß er noch nicht. Denn das Rückkehrerprogramm bietet keine Garantie für eine Lebenszeitstelle.
Keine Lebensstelle, aber eine große wissenschaftliche Herausforderung. Susanne Kortz war das über den Chemiker Martin Prechtl. Seine Forschungen fördert das Land Nordrhein-Westfalen mit dem sogenannten Rückkehrerprogramm. In der nächsten Sendung geht es dann um den Physiker Thomas Taubner, der an die Technische Hochschule Aachen gegangen ist. Ich sage Tschüss für heute. Mein Name ist Sabine Damaschke.